Auch heute, auch an diesem Tag, wollen wir natürlich gemeinsam unseren Gott ehren. Und dazu gehört für uns auch, dass wir miteinander einen Psalm beten. Heute beten wir miteinander den 100. Psalm und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Amen. Apostelgeschichte 15, zweiter Teil, Apostelkonzil, ist Predigttext für diesen Vormittag. Und ich lese uns aus diesem Kapitel ab Vers 22 bis Vers 33. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien. Weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten. Zum Gebet und Lied lade ich Sie ein, aufzustehen. Herr Jesus Christus, es ist uns ein ganz besonderes Geschenk, auch an diesem Morgen hier zusammenkommen zu können, verbunden zu sein mit denen, die deinen Namen kennen und dich lieben und dir auch an diesem Ort ganz bewusst die Ehre zu geben. Allein dadurch die Ehre zu geben, dass wir da sind. Dass uns das wichtig ist, da zu sein, wo du bist und wo die Deinen sich versammeln. Dir die Ehre zu geben, indem wir dir zusingen und dir die Ehre zu geben, indem wir betend in deine Gegenwart treten und dir die Ehre zu geben, indem wir deinen Worten Raum geben. Danke für dieses Geschenk, du unser wunderbarer Herr und Gott. Und wir bitten dich, dass du an diesem Morgen prägend, redend durch deinen Heiligen Geist hier präsent bist, bei alt und jung, bei denen, die hier im Raum sind, bei denen, die mit uns im Stream verbunden sind oder zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen werden. Du bist der Wirksame und wir unterstellen uns deine Wirksamkeit und bitten dich um deinen besonderen Segen auch für Rainer Wörz und die Auslegung deiner Worte. Hab ganz herzlichen Dank, dass wir dir unser Land anvertrauen dürfen mit all dem, was dazu gehört. Fürbittend stehen wir ein für die, die die Verantwortung tragen auf den unterschiedlichsten Ebenen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir stellen sie unter deinen Schutz und deine Wirksamkeit und bitten dich um deine Gnade für unser Land. Ganz besonders bitten wir dich um Raum für dich. Es ist uns ein bleibendes, großes, wachsendes Anliegen, dass dein Evangelium, deine Liebe Menschen erreicht. Und wir möchten dich auch heute Morgen wieder bitten, dass du auch unsere Jesuswoche dazu nutzen kannst, dass du uns befähigst, dass du unser Herz aufmachst und dass du die Herzen von Menschen öffnest, die dich persönlich so für sich noch nicht kennengelernt haben. Sei du in dieser wirksamen Weise unter uns. Und dann bitten wir dich auch für dein Volk Israel. Es bleibt unser Thema, weil es dein Thema bleibt. Und wir bitten dich auch für die finanziellen Mittel, die wir zusammengelegt haben, dass sie einen guten Dienst tun. Hab Dank für all die Kontakte, für die Geschwister, mit denen verbunden sind. Segne sie. Segne die in ganz besonderer Weise, die unter deinem Volk ihren Heiland gefunden haben, dass sie mit einem offenen Herzen es anderen weitersagen dürfen. Und dann denken wir an deine Gemeinde. Nicht nur an unseren kleinen Teil hier, sondern weltumspannend. Und wir denken besonders an die Schwestern und Brüder, die unter Druck sind, in unterschiedlicher Weise in Not sind. Wir nennen ihren Namen in deiner Gegenwart und bitten dich um deine Gnade, deine Hilfe, deine Wunder, deine Taten, dein Festhalten und Durchbringen. Und wünschen uns, Herr, dass du mit Macht und Klarheit auftrittst in deinem Kommen. Danke für diesen Morgen. Danke für dich in unserer Mitte. Danke für dich, unseren Gott. Wir beten dich an, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Ja, wir haben schon gehört, letztes Mal waren wir ja schon bei dem sogenannten Apostelkonzil und damit sind wir im Jahr 48, 49, im ersten Jahrhundert. Im Jahr zuvor, 47, 48, verortet man historisch die erste Missionsreise, bei der viele nationengläubige Nationen, Menschen zum Glauben gekommen sind, so heißt es richtig rumformuliert. Und dann gab es eine große Verwirrung, weil nicht autorisierte Judenchristen aus Jerusalem oder Judäa, vielleicht Pharisäer, die gläubig geworden sind, Priester, die gläubig geworden sind an Jesus, die kamen in diese erste große heidenchristliche Gemeinde und haben was Falsches gesagt und haben die Gemeinde ziemlich verwirrt. Sie sagten nämlich, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst. Und Beschneidung steht hier pars pro toto für gesetzestreue Tora-Observanz. Das heißt, ihr könnt trotz eures Glaubens, ich formuliere es mal so, nicht gerettet werden, wenn ihr auch nicht noch das Gesetz haltet. Es ging im Hintergrund also um die Frage, und das haben wir ja letztes Mal alles beleuchtet, aber ich will ja die Spur aufnehmen. Nicht alle sind immer so in der Apostelgeschichte und insbesondere Kapitel 15 zu Hause, dass das gleich so präsent wäre. Es ging also um die Frage, ob die Heiden, um Christen zu werden, erst Juden werden müssen. Wir haben das vor 14 Tagen beleuchtet, wie es zu dieser Denke kam. Es waren damit fundamentale Probleme verbunden, die ihre Auswirkungen, das die Entscheidung betrifft, bis heute haben. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ohne dass ich da um eine Meldung gebeten habe, und das gilt natürlich auch für heute. Ich nehme mal an, die meisten von Ihnen, wenn die Männer sind gemeint, sind nicht beschnitten. Wenn die recht gehabt hätten, diese Randgruppe, dann könntet ihr, liebe Brüder, nicht gerettet werden. Das wäre die Konsequenz. Oder wer den Sabbat nicht hält, oder die Feste Israels nicht hält, oder die Speisevorschriften und all diese Dinge. Also es ging schon um etwas sehr Grundsätzliches. Und deswegen war die Frage auch, ist die Gemeinde ein Teil Israels oder steht sie dem Judentum als eine eigene Größe gegenüber? Und ganz grundsätzlich, reicht der Glaube allein zum Heil oder muss noch irgendetwas dazukommen? Und da flogen die Fetzen in Antiochia. Und ich kann mir vorstellen, wie der Eiferer, der Zelot Gottes, Paulus, sich ins Zeug gelegt hat für ein gesetzesfreies Evangelium. Und trotzdem sind sie, und damit haben sie auch die Autorität der Apostel in Jerusalem für die Heidenchristen anerkannt, sind sie mit dieser Frage nach Jerusalem gegangen. Und dort fand dann eben, wie bereits gesagt, im Jahr 48, 49 das sogenannte Apostelkonzil statt. Und jetzt, was haben die entschieden? Sie haben entschieden, Und das ist die Entscheidung Gottes. Also es klingt jetzt so, sie haben entschieden, aber was sagt Gott? Nein, das ist die Entscheidung Gottes, die in der Kirchengeschichte, die in der Bibel und die vielfältig in jeder Weise bestätigt wurde von Gott. Die Rettung geschieht allein aus Gnade durch den Glauben. So wunderbar. Glaube, das ist auch keine Leistung, sondern das bedeutet, ich hänge mich mit meiner ganzen Schuld, mit meiner ganzen Not, mit meiner ganzen Schwachheit, Unvollkommenheit, mit meinem ganzen nicht das zu sein, was ich in Gottes Augen sein sollte, an Jesus. Ich suche ihn. Ich vertraue ihm. Und dann sagt die Schrift, dass wir aufgrund seines Opfers, seines Todes und seiner Auferstehung gerechtfertigt sind und angenommen sind und die volle Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Das ist so wunderbar. Also Gesetz und Beschneidung sind nicht heilsnotwendig. Und dann kommt ein bisschen ein schwieriger Teil. Ich weiß nicht, ob da alle so mitgekommen sind vor 14 Tagen. Sie können es ja nochmal nachhören. Das schließt aber nicht aus, dass auch für messianische Juden, messianische Juden ist eigentlich im Judentum Messias, erwartende Juden, aber wir verwenden den Begriff gern für die, die an Jesus glauben, dass messianische Juden in Freiheit als Lebensstil sich beschneiden lassen und sich auch als Lebensform zum Gesetz halten, ohne dass sie daraus eine Heilsnotwendigkeit machen. Petrus sagt es ganz klar in 15 Vers 11 dieses Kapitels, vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise, da gibt es keinen Unterschied, in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Keine zwei Evangelien. Es gibt nur ein Evangelium der Gnade, es gibt Aufgabenschwerpunkte, aber nicht zwei Evangelien. Nur die Gnade rettet. Und das sagt auch Petrus ganz klar. Aber jetzt haben wir ja ein Problem, wenn Sie zugehört haben. Hören ja nicht alle bei der Textlesung zu. Und er nimmt ja immer mehr die Kapazität und Aufnahmefähigkeit ab mit der Digitalisierung unserer Welt. Ich spüre das auch ein bisschen, dann kommt noch das Alter dazu. Also, aber wenn Sie zugehört haben, sonst schauen Sie nochmal ins Textblatt. Dann schieben die ja jetzt so vier Dinge nach. Da hat man ja den Eindruck, hey, aber ein bisschen was müsst ihr dann doch machen. Ist so, ich weiß nicht, ob es das wirklich früher gab, dieses Kleingedruckte. Man hat ja da gesetzgeberischen Riegel vorgeschoben, ein Stück weit jedenfalls. Also du hast irgendwas unterschrieben und dann hast du eigentlich wesentliche nachteilige Bedingungen im Anhang so klein gedruckt im Vertrag gefunden und warst nachher verpflichtet, das einzuholen. Es ist so was Kleingedrucktes. Kommen da jetzt noch vier Gebote? Ja, du kannst schon allein durch die Gnade gerettet werden, aber vier Mindestgebote musst du auch noch halten. Das würde all dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Und dann wollen wir mal betrachten. Erstmal müssen wir sagen, diese vier Dinge, die da genannt sind, das gilt auch für den grundsätzlichen Beschluss, sind nach dem Willen Gottes. Denn es hat dem Heiligen Geist, sagt Jakobus, gut geschienen. Auch uns, keine größere Last auf euch zu legen, so heißt es in diesem Brief, als diese notwendigen Stücke. Erstens, euch zu enthalten von Götzenopfern. Zweitens, vom Blut. Drittens, von Erstickten. Und viertens, von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr wohltun. Wohltun? Doch heilsnotwendig? Was ist dann, wenn man doch Leberwurst, Blutwurst isst? Also diese vier Gebote, und ich will das schon gleich in der Überschrift auflösen, dieser Mindeststandard, der da genannt wird, da geht es nicht um das Heil, sondern das ist um der Gemeinschaftsfähigkeit willen, um der Gemeinschaftswillen. Jakobus und die anderen fordern von den Heidenchristen keine Gesetzestreue, sondern legen ihnen bewusst nur wenige klar begründete Regeln auf. Und die vier sind nicht willkürlich. Wenn Sie Ihre Bibel kennen, in 3. Mose 17, da gibt es Regelungen, auch in Kapitel 18 noch, für die integrierten Ausländer. So müsste ich das mal formulieren. Es gibt im Hebräischen zwei Begriffe. einen Status eines nicht, ursprünglich nicht Israeliten, um ihn zu beschreiben. Das ist der Geher. Das ist aber einer, der sich schon Israel angenähert hat. Für den gelten besondere Schutzrechte, für den gelten besondere Vorzugsrechte. Und die sind hier gemeint, und dann gibt es noch den Begriff des Nokri, das ist also der nicht integrierte Ausländer, der auch eigentlich das Land nach einer gewissen Zeit wieder verlassen soll. Und wenn Sie das nachlesen, ich kann das jetzt nicht tun, sonst sagen Sie, das ist ja also unheimlich lang geworden heute Morgen, aber wenn Sie das nachlesen, dann merken Sie, dass hier Vorschriften genannt werden, die Jakobus, die Apostel aufgreifen. Und um was ging es da? Es ging um die Gemeinschaftsfähigkeit von dauerhaft in Israel, dem Bundesvolk, lebenden Menschen. Um der Gemeinschaft willen, damit die Gemeinschaft haben können, damit sie sich sozusagen integrieren und auch die Israeliten eben weiterhin in koscherer Weise ihren Gottesdienst tun können. Denken Sie mal drüber nach, ich weiß es nicht ganz so schnell, so einfach immer zu erfassen, aber das ist wichtig, dass wir das sehen, dass hier nicht ein Mini-Gesetz nachgeschoben wird, so nach dem Motto, das Gesetz müsst ihr nicht halten, aber so eine Mini-Ausgabe, 4 Gebote noch. Es geht ja sowieso nicht, dass man einen Teil des Gesetzes rausgreift. Aber da muss man ein bisschen eine juristische Bildung haben. Ich kann mir nicht sagen, vom Kreditvertrag, liebe Bank, also Absatz 1 und Paragraph 1, den akzeptiere ich, dass Sie mir das Geld geben. Aber schon mit 2 habe ich ein Problem, diese blöden Rückzahlungsmodalitäten, der gilt für mich nicht. Ja, da wird der Bankmitarbeiter sagen, das mag alles so sein, aber das sieht jeder Zivilrichter anders. Und so können wir nicht einfach, und das ist für Christen eigentlich immer so ein Problem, da hüpfen die plötzlich in die Tora, greifen irgendwas raus und sagen, ja, da steht's doch. So kann man mit dem Gesetz nicht umgehen. Natürlich gibt es im Gesetz ewig gültige Maßstäbe, die herauszuarbeiten sind, aber jedenfalls nicht einfach, dass man sagt, ja, wir müssen Sabbat halten oder sonst irgendwas. Also ist sehr wichtig, das sind Gebote um der Gemeinschaft willen und sie stehen auch in Kontinuität mit dem sogenannten noahidischen Geboten. Oh wei, was ist denn das? Ja, das ist ein Bund, man könnte auch sagen ein Vertrag, den Gott nach der Sintflut schon geschlossen hat mit Noah und seinen Söhnen. Und gibt es bis heute auch im Judentum, dass sie genannt werden Bnei Noach, das heißt Söhne Noachs. Und das heißt, ich erinnere mich immer an einen orthodoxen Juden aus Zürich, mit dem ich mal ins Gespräch gekommen bin. Und da haben die zu mir gesagt, nicht konvertieren, nicht konvertieren. Die 613 Gebote und Verbote, die kannst du nie und nimmer halten. Schaffen ja wir kaum, also wir wissen vom Neuen Testament, es ist gar nicht zu schaffen, aber wir haben gesagt, schaffen ja wir kaum. Wenn du nicht so geboren bist, halt dich einfach an die 7 Regeln Noahs, dann kommst du auch in den Himmel, ich sage es mit meinen Worten. Dann bist du auch ein Tzaddik, ein Gerechter. Und diese Regeln gibt's und in der rabbinischen Tradition wurde das nicht nur Noah gegeben, sondern über seine Söhne allen Menschen. Verbot von Mord, Verbot von Diebstahl, so Sanhedrin 13, Verbot von Götzenanbetung, Verbot von Unzucht, Verbot das Fleisch eines lebenden Tieres zu essen, Verbot der Gotteslästerung und das Rechtsstaatsprinzip. Also das spielt hier auch eine Rolle. Diese vielleicht etwas schwierige Passage wollen wir damit abschließen. Also der Sinn ist nicht ein Gesetz in Miniform, sondern die Gemeinschaft zu ermöglichen zwischen Juden und Heidenchristen in der damaligen Zeit. Um der Gemeinschaft willen. Ja, aber warum wird die Gemeinschaft verhindert, wenn diese 4 Stücke nicht beachtet werden? Wir müssen sehen, dass das urchristliche Judentum, was das natürlich noch stark im Volk Israel und auch im Tempelbereich und in der Ordnung des Volkes verankert war. Und die haben praktisch einen Spagat gemacht. Auf der einen Seite waren sie ja in der neuen Ordnung, in Christus. Und hätten das Gesetz so nicht mehr halten müssen. Aber sie hatten die Freiheit zum Gesetz, um nicht nur Gemeinschaft mit den Christen, auch mit den Nationen Christen zu haben, sondern auch in ihrem Volk als Zeugen Jesu weiter zu sein und diese Gemeinschaft zum Beispiel im Tempelbereich Zugang zu haben, auch zu ermöglichen. Das ist also der Sinn. Ich habe darüber schon woanders mal gepredigt und da sagte jemand, ach, ich habe eine schöne Predigt gehört über Apostelgeschichte 15, aber das hat der Bruder ausgelassen. Also ich habe sie nicht ausgelassen. Das ist der Sinn dieser vier Regelungen, kein nachgeschobenes Gesetz. Um der Gemeinschaft willen, und das ist ja ein ganz wichtiger Grundsatz, und der soll uns jetzt im weiteren Verlauf dieser Predigt beschäftigen. Das Grundanliegen, wirkliche Gemeinschaft in Einheit zu ermöglichen, zu fördern und zu pflegen. Das ist doch ein Thema, das gilt auch heute noch. Es gibt Dinge, die hindern die Gemeinschaft. Es gibt Dinge, die hemmen die Gemeinschaft. Und es gibt Dinge, die fördern die Gemeinschaft. Und darüber lohnt es sich doch einmal Gedanken zu machen. Eine faule Gemeinschaft in trügerischer Einheit und Harmonie ist möglich. Falscher Friede voller Heuchelei und gespielter Freundlichkeit. Wissen Sie, Heuchelei, das ist ja die Grundkrankheit der Christen, insbesondere sonntagmorgens. Viele haben, ja, und keiner kann sie vielleicht völlig ausnehmen, zwei Gesichter. Man sagt Sonntagsgesicht und Werktagsgesicht. Nicht wenige haben mir schon gesagt, naja, so viel waren es auch nicht, aber ein paar waren es schon, ihr müsstet den mal zu Hause erleben. Oder ihr müsstet den mal in der Firma erleben. Oder Gott bewahre, dass ein weiterer Christ in meine Firma oder in meinen Laden kommt, dann wird er ja mitkriegen, wie ich mich sonst benehme. Oder bei mir mit Auto fährt. Oder mir bei der Steuererklärung über die Schulter schaut. Manche Christen sind ja auch peinlich darüber besorgt, dass bestimmte Bereiche vom Licht nicht erhellt werden. Dass andere das ja nicht mitkriegen. Die führen quasi ein Doppelleben. Aber echte Gemeinschaft im Licht hat auch so wunderbare Verheißungen. Und ich war bei der Vorbereitung auch erinnert an Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Und ein Wallfahrtslied, das war ja zu den drei großen Wallfahrtsfesten, wo man geboten war, als Mann nach Jerusalem in die besondere Gegenwart Gottes zu gehen und zu kommen. Auszeit bei Gott, Auszeit von Gott gibt's nirgend. Aber Gott sagt, dreimal im Jahr, und wir waren oft dann auch mit Reiseweg und so zwei, drei Wochen, dreimal im Jahr sollt ihr vor meinem Angesicht, und ihr sollt euch freuen. Beim letzten Fest heißt es sogar dreimal, und ihr sollt euch freuen in der Gegenwart Gottes. Und Gott wird für alles sorgen. Er wird dafür sorgen, dass kein Feind, kein Dieb in euer Eigentum kommt. Er wird euch segnen, ihr werdet keinen Verlust in der Ernte haben oder im Handwerksbetrieb. Da sagt der Mensch, da fehlt mir eine Woche Arbeit oder zwei, kann ich mir gar nicht leisten. Auszeit bei Gott, von Gott verordnet, komm zur Ruhe, komm zu mir und freu dich in einer besonderen Gemeinschaft. Also darum geht es im Psalm 133. Sie ziehen hinauf nach Jerusalem zum Tempel, den besonderen Ort der Gemeinschaft, der Gegenwart Gottes. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Achim beieinander wohnen, so heißt es Hebräisch, also der Bruder, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie ein feines Salböl auf dem Haupt Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Ewige den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Öl des Geistes, Tau des Himmels, Segen Gottes, Lebensfülle vom Fürsten des Lebens, Eintracht und Friede im Herrn. Auszeit bei Gott. Gibt ja den Satz, jeden Tag eine Viertelstunde, jede Woche einen Tag. Und das steht so direkt nicht in der Bibel, ist aber abzuleiten, mindestens zwei, drei Freizeiten auf der La Höhe. Das tut gut. Ich frage mich manchmal, wie setzen wir die Prioritäten? Man kann sie im Klein-Klein des Lebens verlieren. Und dann hat man endlich Zeit, aber da muss man, ich habe nichts gegen Honolulu, ich war auch noch nie da, aber da muss man nach Honolulu. Warum nutzt man die Zeit dann nicht auch in geistlicher Weise zur Zurüstung, zur Ausrüstung? Auszeit bei Gott. Nun, die Einmütigkeit, wenn Brüder einträchtig beieinander waren, das war das Kennzeichen der Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. So So heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Sie hatten eine große Einmütigkeit, dieses griechische Wort, das da steht, das geradezu das Schlüsselwort für das Verhältnis der Gemeinde in ihrer Anfangszeit. Sie waren einträchtig, einmütig im Gebet, im Brechen des Brotes, im Lob Gottes, im Wort. Einmütigkeit bedeutet, es steht nichts Ungeklärtes, es kommt immer erst das Verhältnis zu Gott, es steht nichts Ungeklärtes, keine Sünde zwischen Gott und den Gliedern der Gemeinde, und dann kommt die Liebe zum Nächsten, und zwischen den Menschen, den Gemeindegliedern untereinander. Also nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, wir tun mal so, sondern echt geklärte Verhältnisse. Und dann gibt Gott einen besonderen Segen. Wenn wir mal sagen, ja, aber so schmutzig, wie ich bin im übertragenen Sinn, da muss ich ja jeden Tag mich reinigen lassen. Genau. Einmal grundsätzlich und jeden Tag. Und vergeben und Gemeinschaft suchen. Und dann gibt Gott Gnade. Was hat die Urgemeinde, ist dann schnell auch anders gekommen, für eine Vollmacht gehabt? Das liebt Gott, weil das sein Ziel ist. Familie, Eintracht, Einheit. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist nicht das Problem. Gott hält es auch aus. Ich habe zu Gott schon manchmal gesagt, das sehe ich ganz anders, aber du hast natürlich recht, aber ich kapiere es trotzdem nicht. Oder kapieren Sie alles, was Gott macht? Persönliche Differenzen und Gefühle müssen beiseite gelassen, überwunden werden. Es geht um eine innere Geschlossenheit trotz aller Unterschiede. Das Verfolgen einer gemeinsamen größeren Sache, der Sache Jesu. Um Jesu willen. Alles ist im Lichte Gottes geklärt und gereinigt durch das Blut Jesu. Wir haben wirklich Frieden im Herzen. Das dürfen wir immer wieder neu auch von Gott erbitten. Und das ist die Grundlage für echte Gemeinschaft. Und das ist die Grundlage auch für geistliches Wachstum. Das ist die Grundlage für jeden geistlichen Dienst. Die kleinste Einheit, Petrus weist darauf hin, 1. Petrus 3, Vers 7, die kleinste Einheit, das ist die Ehe. Und ich habe schon oft erzählt, ich bin ja viel auch auswärts unterwegs und manchmal gibt es dann auch Krach, bevor ich losfahre. Also liegt natürlich an meiner Frau, aber sie sieht es auch nicht immer ein. Und ja, ich kann nicht auf die Kanzel so. Geht nicht. Geht einfach nicht. Und Petrus sagt, dass man in dieser Einheit leben soll. Sie müssen 1. Petrus 3, Vers 7 selber lesen. Und ermahnt insbesondere die Männer, wie sie mit den Frauen umgehen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Aus der Gottesbeziehung Menschenbeziehung. Wenn die Menschenbeziehung aber getrübt ist, ist auch die Gottesbeziehung getrübt. Ich kann das nicht trennen. Das ist eins. Wer Gott liebt, liebt auch den Bruder. Und wer den Bruder liebt, liebt auch Gott, der ihn geschaffen hat. Es gab vor Jahrzehnten Brüder, die haben sich hier vorgestellt, ich bin der und der, aus da und da. Und dann sollten sie sagen, in welcher Gemeinschaft sie stehen. Da haben sie gesagt, allein mit dem Herrn. Oh, das ist sehr strange, weil Jesus kriegt man nicht ohne seinen Leib. Sie können auch nicht mich nur bis hierher einladen, verstehen Sie? Hat sich vollkommen identifiziert. Und wir sind in diese Gemeinschaft gestellt. Und die sind so schwierig. Da hat so viele komische Typen dabei, stimmt's? Und der da vorne, tja. Aber das ist ja das, was die Liebe kann. Und das ist so wunderbar, dass wirklich Shalom sein darf, der viel mehr ist als Waffenstillstand. Das ist nicht nur das Schweigen der Waffen, man schießt nicht mehr aufeinander, sondern das ist ein Zustand geklärter Beziehungen. Nichts steht mehr zwischen uns. Die Gemeinschaft ist wiederhergestellt, geprägt von herzlicher Begegnung, Vertrauen und liebendem Austausch. Kürzeste Definition, Shalom, man redet wieder miteinander. Die Berliner Mauer im Ehebett ist abgebaut. Ich habe das von Leuten gehört, wenn die Krach haben, dann haben sie es auch gar nicht ertragen, den anderen im Ehebett neben sich liegen zu sehen. Also haben sie mit Kissen eine Berliner Mauer gebaut. Ja? Und es reicht nicht nur einfach, die Mauer einzureißen, sondern das darf man im Lichte Gottes, im Blute Jesu klären. Dann ist wieder Gemeinschaft. Im Sohn küssen sich Gerechtigkeit und Friede, das heißt innige Gemeinschaft, in Wahrheit, denn er ist unser Friede. Epheser 2. Darum ging es auch bei den vier Geboten des Apostelskonzils vor 2000 Jahren um Shalom, um Frieden in Klar und Wahrheit zwischen Juden und Heiden, Christen zu ermöglichen. Und da können wir in der Schlussgeraden einmal fragen, ganz allgemein, was ist gemeinschaftsfördernd, was hemmend oder gar zerstörend? Wir können uns auch persönlich fragen, als was sind wir unterwegs? Als gemeinschaftsfördernde, hemmende oder zerstörende? Auf eine kurze Alternative gebracht, sind wir fleischliche Christen oder geistlich? Und dazu habe ich mal ein paar Gedankenanstöße zusammengetragen. Das ist ja immer bei diesem Schlaglichtartigen schwierig. Aber Sie werden dann schon sehen, in welche Richtung das geht. Was fördert eigentlich die Gemeinschaft? Die Gemeinschaft wird gefördert, wenn wir mit ihm leben. Er ist die Sonne. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist der Fürst des Lebens. Ohne ihn haben wir nichts und mit ihm haben wir alles. Und wir können auch nicht christlich leben. Neulich hatte ich ein Telefonat mit jemandem, den ich schon jahrzehntelang nicht mehr gesprochen habe. Und er ist ein bisschen so abgerutscht, so mein Eindruck von der wirklichen Glaubensspur in eine Art ethisch-moralisches Christentum. Ja, der macht man als Christ nicht und so. Da habe ich gedacht, aber da fehlt ja das Entscheidende. Da fehlt ja das Entscheidende. Ohne die Jesus-Beziehung bist du gar kein Christ. Aber aus der Jesus-Beziehung, aus der Gnade kannst du leben, wie Gott lebt. Kannst du leben, wie Gott ist, durch den Heiligen Geist. Und das fördert auch Gemeinschaft. Also Gott in der Mitte, seine Verherrlichung, seine Gedanken, sein Wort, sein Wille. Das Gegenstück, was hemmt oder zerstört. Der Mensch in der Mitte, auch der gläubige Mensch. Und dann ist mir so aufgefallen, man spricht ja dann so mit einem Fremdwort vom Paradigmenwechsel, also von grundsätzlichen Neuausrichtung könnte man sagen, neue Denke, dass so im Lauf der letzten Jahrzehnte, ich versuche das nur mal überschriftsartig zu sagen und ich hoffe, dass Sie das verstehen, dass tendenziell früher es um Gott und uns ging. Gott und uns, Gottes Gedanken mit uns, Gottes Pläne mit uns, Gottes Wille und was wir daraus für Konsequenzen ziehen. Und tendenziell geht der Schwerpunkt heute, ich im Beruf, in der Familie und so weiter und der Herr. Verstehen Sie das? Das ist eine Verschiebung, die ist nicht gut. Das ist statt christozentrisch, anthropozentisch, der Mensch. Verstehen Sie, wenn Jesus in der Mitte ist, dann kommt der Mensch ja überhaupt nicht zu kurz. Aber darum soll es uns gehen. Sein Name sei geheiligt, sein Name soll verherrlicht werden. Und dann fahren wir alle am besten damit. Er in der Mitte. Das gilt natürlich auch für den Dienst. Das Gegenstück wäre die Verabsolutierung von Nebensachen. Ich sage Ihnen, Sie können jede Frage viertrangiger Natur so hochjauchzen, dass sie zum Gemeinschaftshemmer oder Zerstörer wird. Da gibt es genug Beispiele. Wenn du dich nicht so anziehst, wenn du noch einen Fernseher hast, wenn. Und dann wird das so in die Mitte gestellt und so wichtig gemacht und zum Schibolett, zum Menetekel, wer sich daran hält, rechts, und wer sich nicht daran hält, mit dem kann ich nicht. Das Wichtigste muss das Wichtigste bleiben. Ich sage nicht, dass es zweit- und drittrangige Fragen gibt, die nicht auch eine gewisse Bedeutung haben, aber wenn sie ins Zentrum rutschen, dann werden sie ganz schnell zum Spaltpilz, und das ist die Lieblingsmethode des Teufels, irgendwelche Dinge nach oben zu jauchzen. Und dann gibt's Krach untereinander. Was fördert noch? Liebe. Gegenstück des Pochen auf sein Recht, das steht mir ja wohl zu. Ein weites Herz. Ist Ihr Herz weiter geworden oder enger? Wenn der Geist Gottes wird, dann werden sie weiter mit den anderen und enger mit sich. Und wenn sie nicht vom Geist Gottes bewegt sind, dann werden sie enger mit den anderen und weiter großzügiger mit sich. Das äußert sich dann oft in einem sogenannten Meckergeist. Muss immer festgestellt werden, wo man steht und geht und wo etwas ist, was nicht ganz dem entspricht, wie man es selber sieht. Kann ich denn auch mal in einer generösen geistlichen Reife über Dinge hinwegsehen und einfach segnen? Muss alles genau so laufen, wie ich, Rainer Wörz, das will? Ganz bestimmt nicht. Denn die größten Böcke in meinem Leben habe ich geschossen, als es so gelaufen ist, wie ich wollte. Das heißt nicht, dass man keinen Standpunkt hat, keine Meinung hat, aber dass man sich wirklich dann auch prüft, muss das jetzt sein. Und dazu will ich jetzt noch 2, 3 weitere Punkte nennen. Es ist vielleicht untertrieben, es sind noch 5, 6. Das Wohlwollen. Es fällt mir immer wieder auf, also wenn man gut miteinander kann, dann wertet man auch vermeintliche Fehler oder wirkliche Fehler des anderen positiv. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, das Grüßen. Ich habe schon oft gesagt, bei mir hieß es noch Jahrgang 1964, ihr grüßt die Nachbarn und zuerst. Das war absolut. Heute scheint es in der Erziehung nicht mehr so im Vorrang zu sein, um es mal vorsichtig zu sagen. Da können 40 Jahre Jüngere an dir vorbeilaufen und gucken dich groß an wie ein VW Käfer aus Mexiko. Aber sie grüßen nicht, außer du grüßt. Ja, gut, also grüßen. Jetzt läuft jemand an ihnen vorbei und sie sind in diesem Wohlwollen. Sie sind in diesem Modus, ich sag mal auch in einem geistlichen Modus. Und er grüßt nicht. Und dann läuft er in ihnen was ab. Und wenn sie im Wohlwollen-Modus sind, dann sagen sie, ach, der war in Gedanken versunken. Ist doch so ein zerstreuter Professor, so ein Schussel. Na, ich werde es ihm sagen, er hat mich mal wieder nicht gesehen oder so weiter. Oder irgendeinen Spaß grüßen ist nicht seine Stärke. Sind Sie allerdings im Ärgermodus, sind Sie allerdings im Modus, Schlechtes zu unterstellen, kommt sofort, typisch, der grüßt wieder nicht. Was der hat, was der sich einbildet, was glaubt der eigentlich? Verstehen Sie? Müssen Sie mal gerade so einzelne Dinge durchgehen. Und ich möchte gern... Natürlich gibt es Sachen, wo dir eine Leute was reinwirken wollen. Ich bin ja nicht naiv, aber ich möchte im Modus des Wohlwollens sein und nicht des Aufredens und Nachdenkens. Eine Großzügigkeit in der Gemeinschaft. Es gibt Leute, die lassen sich einen gesamten Gottesdienst, eine gesamte Freizeit, hätte ich beinahe gesagt, einen Gemeindetag dadurch versauen, dass ihnen irgendeiner irgendwo auf den Schnürsenkel getreten ist. Na und? Sind wir denn im Kindergarten? Wichtig ist auch, dass wir das große Ganze im Auge behalten und die Gruppenbildung ein Stück weit vermeiden. Demut, Stolz, Höhe, Korrektur, Lernbereitschaft, Verhärtung, das Gegenstück, nicht mehr lern- und hörbereit. Was haben wir da schon alles erlebt? Es gibt auch Lehrbrüder, die kommen nach dem Motto, das Wort ging aus von Zion, Jerusalem und das bin ich. Und mir kann keiner was sagen. Du merkst es daran, dass sie nie zurückfragen, wie siehst du das eigentlich? Dass sie eigentlich nie auf eine wirklich argumentative Ebene kommen, sondern immer nur auch am Tisch, auch im Gespräch, im Verkündigungsstil sind. Ich sage Ihnen eins, das ist mein Gebet, das habe ich Ihnen schon so oft gesagt. Sie können anfangen zu zählen, wie oft ich das gesagt habe und noch sagen werde. Lebenslang lern-, hör- und korrekturbereit. Ich bin froh für meine Frau, die mir immer wieder mal was sagt. Manchmal tut es auch der Tritt an Schienbein. Aber Männer sind ja oft schwer von KP. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das immer wieder. Weiteres Momentum, das Gemeinschaft fördert, gut über andere sprechen und über das Schlechte schweigen. Leider ist der alte Mensch genau umgekehrt. Sobald man irgendwas Negatives erfährt oder meint, man weiß ja manchmal nicht mal stimmt, muss man jemand anrufen oder jemand verzapfen. Hast gehört? Weißt du, das glaubst du doch nicht, was die getan hat. Oder der. Und Bei mir ist es auch jetzt erst so ein Prozess der letzten Jahre, dass ich sage, warum muss ich das überhaupt erwähnen? Warum muss ich das erzählen? Es besteht keine sachliche Notwendigkeit, außer dass ich mit Dreck werfen möchte. Schweigen, beten. Es gibt manchmal sachliche Gründe, dass man Dinge erwähnt, aber segnen heißt übrigens vom griechischen Text her gut über jemand reden. Ist natürlich zutiefst, wenn Gott wohl spricht, dann hat das konkrete Auswirkungen. Auch vom Hebräischen her ist, man segnen heißt vor Gott stehen und knien eigentlich und gut über jemanden. So ein Wohlwollen ist wieder da. Ich muss nicht feststellen, was alles schiefläuft. Ich darf sagen, aber wunderbar, dass ihr dem Herrn gehört und so weiter. Dazu gehört natürlich auch, und dann bin ich jetzt wirklich beim fast letzten Punkt, Sünden bedecken. Das Gegenstück, ich habe es gerade schon gesagt, Tratsch, Halbwahrheiten. Dietrich Bonhoeffer weist noch auf einen speziellen Zerstörer der Gemeinschaft hin. Und da war mir doch wichtig, das zu nennen. Man könnte es auch mit dem Beispiel von Spurgeon sagen, der gesagt hat, wenn du die ideale Gemeinde suchst, wirst du nie fündig werden. Und wenn es eine ideale Gemeinde gäbe und ich ginge dorthin, dann wäre sie nicht mehr ideal. Und Dietrich Bonhoeffer, der sagt, es gibt eine unnüchterne Träumerei von einer idealen Gemeinschaft. Und ich lese Ihnen mal ein paar Sätze vor, was er dazu geschrieben hat. Wer seinen Traum von einer Gemeinschaft mehr liebt als die Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder Gemeinschaft. Ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft hingeben meint. Gott hasst Träumerei. Da habe ich erstmal innegehalten, stimmt es? Unnüchterne Träumerei, dann geht er weiter, denn sie macht stolz, anspruchsvoll. Wir treten im Gegensatz, muss man sagen, nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Jetzt hören Sie mal diesen steilen, aber so richtigen Satz an. Wir danken Gott für das, was er an uns getan hat. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Geistliche Haltung. Gemeinschaftsfördernd. Und zum Abschluss möchte ich dieses Leben aus der Gnade Christi auch noch mit einem Bibeltext, wo Paulus es auf den Punkt bringt, wie wichtig es ist, dass wir einander Gnade erweisen, wie Christus uns Gnade erwiesen hat. Und ich sage, wenn Christus mir nicht gnädig wäre, könnte ich einpacken, augenblicklich. Selbst wenn er gesagt hätte, ja, also bis heute Morgen um 10 Uhr bin ich dir gnädig. Danach muss schon selber gucken. Der wäre schon heute Abend eigentlich schon zum Mittagessen aus mit mir. Verstehen Sie? Ich brauche ihn, ich brauche die Gnade, ich brauche die Vergebung. Ohne ihn geht's nicht. Und so wie er zu uns ist, wie euch Christus Gnade erwiesen hat, so erweist auch ihr Gnade den anderen. Und Paulus bringt diese Gemeinschaftsförderung zusammen in Epheser 4, ganz im Gegensatz zu dem Bruder, der einem anderen geklagt hat, du, wenn meine Frau und ich Streit bekommen, dann wird meine Frau immer historisch. Und dann sagt er, nee, du meinst hysterisch. Nein, historisch, sie zählt mir all die Fehler und all die Missgeschicke der letzten 10 Jahre auf. Gibt ja Leute, die führen ein Buch. Ich schmeiß alles weg. Alles weg. Auch alles Negative. Gelöscht. Epheser 4. Deshalb legt die Lüge ab, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade geben. Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gemeinschaft zerbricht, wo Wahrheit, Liebe und Vergebung ersetzt werden durch Lüge, Stolz und Aufrechnung. Gemeinschaft wird gehemmt, wo das Ich wichtig ist als der Leib Christi und zweit- und drittrangig ins Zentrum tritt. Gemeinschaft wird dort möglich, wo Menschen sich gemeinsam unter die Herrschaft Christi stellen und aus der Gnade Gottes leben. Und das ist so schön. Ich bin auch nicht einfach. Aber was können wir froh sein, dass wir einander haben? Es gibt ja dieses Lied. Dass wir einander haben. Allerletzter Punkt. Cherokee-Indianer. Ich weiß, darf man nicht mehr sagen, sage es trotzdem. Ich weiß nicht, ob es ja wirklich sagt. Man sagt immer, ein Chinese, ein Indianer, ja. Also, aber jemand hat sich das vielleicht auch so zusammengereimt. Aber diese Geschichte illustriert ganz gut. Ein alter Cherokee-Indianer sitzt mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Und er sagt ihm, weißt du, in dir und in jedem Menschen kämpfen zwei Wölfe miteinander. Einer ist böse, zornig, neidisch, eifersüchtig, er plagt sich mit Sorgen, ist arrogant, selbstmitleidig, lügt, ist voller Vorteile, falschem Stolz und selbstverliebt. Der andere Wolf, der in jedem Menschen ist, ist gut, voller Freude, hat Frieden, lebt, hofft und ist heiter, demütig, voller Glauben, voller Güte, Wohlwollen und Mitgefühl. Der Enkel denkt eine Zeit lang nach und sagt dann, und welcher Wolf gewinnt? Und die Antwort des weisen alten Cherokee-Indianers, der, den du fütterst. Der, den du fütterst. Und die Frage, die ich am Schluss im Raum stehen lassen will, ist, wen füttern wir? Die Bestie des alten Menschen oder das Lamm des Neuen? Als was sind wir unterwegs? Fördernde, hemmende oder zerstörende der Gemeinschaft, geistlich oder fleischlich? Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, danke für deine große Geduld mit uns. Danke, dass du so bist. Und danke, dass wir so werden dürfen. Und dass du das Neue in den meisten von uns angefangen hast. Neues Leben, Christusleben. Dass so Leben möglich ist durch deinen Geist, durch deine Gnade. Und dass wir nicht mehr im Alten herumkriechen müssen mit all dem Schmutz und all dem Lästern und all dem Schlechtreden der Fäulnis und dem Unguten und dem sich über die anderen stellen, sondern dass wir leben dürfen, denken dürfen, ein Herz haben dürfen wie du. Du bist so wunderbar. Je länger, je größer wirst du mir. Je länger, je mehr weiß ich, was Gnade bedeutet. Und ich danke dir, dass du nicht müde wirst, mit uns den Weg zu gehen. Und dass wir auf dem Weg sein dürfen, dir entgegen. Auch hier auf der Langsteinbahnhöhe, auch in unserer Gemeinde. Wir loben und preisen dich für all das, was du täglich gibst. Danke für deine große Güte, danke für deine Gnade. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.